Ich lade euch ein, Gottes Wort mit mir aufzuschlagen zum Lukas-Evangelium. Wir machen weiter mit unserer Reihe durch das Evangelium nach Lukas und sind heute angelangt in Lukas Kapitel 18. Lukas Kapitel 18, wir lesen miteinander die Verse 1 bis 8. Lukas Kapitel 18, die Verse 1 bis 8. Und was wir hören, sind Worte des Sohnes Gottes. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten, und sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende kommt und handgreiflich wird. Der Herr aber sprach: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Amen. Amen. Lasst uns beten. Unser Heiliger und Gott und Vater im Himmel, du sprichst: Dies ist mein geliebter Sohn, an den ich wohlgefallen habe, diesen hört. Und so haben wir uns versammelt, um auf ihn zu hören. Und wir wollen ihn nicht nur hören, wir wollen ihm gehorchen. Und Vater, wir bitten um deine Gnade dazu. Schenk uns Einsicht und Verständnis, schenk uns Gnade, die Worte deines Sohnes zu befolgen, damit du alle Ehre hast, dein Sohn, und damit wir Gnade empfangen und ewiges Leben. Herr, segne uns jetzt, wenn wir nachsinnen über dein Wort. Wir bitten all dies in Jesu Namen. Amen. Amen. Nehmt gerne Platz. Am letzten Sonntag haben wir die Verse zuvor studiert und da hörten wir von unserem Herrn Jesus Christus, dass wir bereit sein sollten für das Gericht. Christus richtet. Er richtet Menschen. Er richtet Sünder. Und er vernichtet sie auch. Aber die meisten Menschen erwarten das nicht. Er bringt das Gericht über sie, wie in der Zeit Noahs, als die Sintflut kam. Er bringt das Gericht über sie, wie in den Zeiten Lots, als Feuer und Schwefel vom Himmel fiel. Sein Gericht kam auch plötzlich über Jerusalem, 70 nach Christus. Sein Gericht wird auch plötzlich kommen über die gesamte Erde. Wir sollten nicht leben wie die Menschen zur Zeit Noahs oder wie die Menschen zur Zeit Lots. Erinnerst du dich noch, was Christus sagte, wie ferne er ermahnte? Gedenkt Lots Frau. Eine klare Anweisung unseres Herrn Jesus Christus: Gedenke Lots Frau. Sag mir, hast du ihrer gedacht? Denn sie ist wie ein Denkmal. Hast du nachgedacht? Hast du sie betrachtet? Diese Frau, die zu einer Salzsäule erstarrte, weil sie zurückblickte auf die Stadt, die unterging und damit bewies, dass sie zu dieser Stadt gehörte? Dass ihr Herz hing an dieser gottlosen Stadt, obwohl sie verheiratet war mit einem gottesfürchtigen Mann und mit ihm ein Bett teilte. Hast du der Frau Lots gedacht? Hast du dieses Denkmal ernst genommen? Hast du dich gefragt, ob du liebäugelst mit dieser Welt, die dem Untergang geweiht ist? Denn es heißt in Jakobus Kapitel 4, Vers 4, ihr Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer nun ein Freund der Welt sein will, erweist sich als ein Feind Gottes. Was ist, wenn das Gericht Gottes über dich kommt? Findet er dich vor in der Liebe zu der Welt? Hängst du mit deinem ganzen Herzen an dieser Welt? Das ist die Frage der Stunde. Also gedenke, Lots Frau. Aber nun, nachdem Christus gesprochen hat über das Gericht, über die Gottlosen, die das alles nicht erwarten, sondern das Gericht in einem Moment über sie kommt, spricht er nun darüber, was die Gläubigen ausmacht. Was die wahren Gläubigen ausmacht. Denn die Menschen, nochmal zur Zeit von Noah und von Lot, sie gingen ihren Alltag nach, sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie hatten Gartenprojekte, kein Gedanke an Gottes kommendes Gericht und plötzlich brach es über sie herein. Aber ganz anders sind die Kinder Gottes, wahre Gläubige. Sie sind ganz anders, denn sie können es gar nicht abwarten, dass er kommt zum Gericht. Sie halten Ausschau und sie flehen sogar dafür, sie beten dafür. Christus weiß, dass das Gericht über die Menschen nicht sogleich kommt, dass man Geduld braucht. Und darum spricht er nun ein Gleichnis an sie. Aber wozu? Vers 1. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Also das ist, was Christus dich lehren will. Du musst nicht grübeln. Du musst dich nicht fragen, was genau ist es, was der Herr mir hier beibringen will. Er sagt es klipp und klar. Sein Befehl an die Gemeinde, sein Befehl an alle Gläubigen, sein Befehl auch an dich persönlich, ist das. Wir sollen lernen, alle Zeit zu beten und nicht ermatten. Alle Zeit beten, nicht manche Zeit beten und auch nicht einfach viel Zeit beten, sondern alle Zeit beten. Das meint beten, ohne aufzugeben, beständig dran zu bleiben, kontinuierlich, beharrlich, hartnäckig, ohne zu ermüden, ohne zu unterlassen, ohne entmutigt aufzugeben. Es geht also um Beharrlichkeit im Gebet, ums Dranbleiben, ums beständig weiterbeten. Das ist also der Wille des Herrn, dass seine Jünger im Gebet verharren, nicht nachlässig werden, nicht ermatten, nicht erschlaffen, sondern alle Zeit beten. Und damit du dies lernst, damit seine Apostel es lernen, spricht Christus nun ein Gleichnis. Lesen wir ab Vers 2. Und er sprach, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und sie kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Also, es geht um einen gottlosen Richter. Und er richtet über die Fälle in einer bestimmten Stadt. Und es wird uns gesagt über diesen Richter, er fürchtete Gott nicht und er scheute keinen Menschen. Das heißt, er war ein Richter, der sich nicht davor fürchtete, dass Gott ihn richten wird. Er schert sich nicht darum, was recht ist vor Gott. Er fürchtet nicht das Urteil Gottes über sein Leben. Er hat keine Gottesfurcht. Er scheut auch keinen Menschen. Das heißt, es ist ihm völlig egal, es ist ihm gleichgültig, wie die Menschen über ihn urteilen. Also, er fürchtet weder das Urteil Gottes über sein Leben, noch fürchtet er das Urteil der Menschen. Sein Ruf ist ihm völlig egal. Er schert sich weder aus Angst vor Gott darum, menschengerecht zu behandeln, noch fürchtet er sich davor, was Menschen wohl über ihn sagen oder ihn antun würden. Wenn man so lebt, so gottlos, so gleichgültig gegenüber den Menschen, gegenüber Gott, dass man weder Wohlgefallen bei Gott sucht, noch Ehre bei den Menschen, dann bedeutet das, dass er sich auch nicht darum kümmert, seine richterlichen Pflichten zu erfüllen, weder Gott noch den Menschen zuliebe. Dann ist er zwar Richter, aber er schert sich nicht um die Gerechtigkeit. Dann geht es ihm nicht um Rechtsprechung. Dann geht es ihm nicht darum, Ungerechtigkeit zu bekämpfen, dann hat er keine Werte. Ein Richter, der Gott als Richter nicht fürchtet. Was für ein Elend für eine Stadt. Ein korrupter Richter. Und was dann passiert, wenn ein Richter, der eigentlich Recht sprechen sollte, Gott nicht fürchtet und die Menschen nicht scheut, das sehen wir jetzt hier. Uns wird ein Beispiel gegeben von einer Witwe. Es gab also eine Witwe, eine Frau, die keinen Mann mehr hatte, der sich eben für sie stark machen konnte, der für ihr Recht kämpft, der sich schützend vor sie stellt. Wie schwer muss es für solch eine Frau gewesen sein? Was musste sie erleben? Gerade vermutlich, weil ihr Mann nicht mehr da war, der sie verteidigte. Wir erfahren, sie hatte einen Widersacher. Gemeint ist ein Feind, ein Mensch, der ihr Unrecht antut, der sie unterdrückt, der ihr das Leben schwer macht. Jemand, der einfach nicht aufhört, sie ungerecht zu behandeln. Vielleicht verlangt er in ungerechter Weise Geld von ihr oder anderes Hab und Gut oder Land oder was auch immer. Er bedrängt sie. Sie leidet unter ihrem Widersacher. Also was kann sie tun? Sie ist eine Schwache, eine wehrlose Frau. Sie kann sich nicht behaupten. Sie kann sich selbst kein Recht verschaffen. Sie hat keinen Mann, der für sie eintritt. Ihr Feind ist ihr viel zu mächtig. Sie ist dieser Unterdrückung, der Schikane, des Widersachers hilflos ausgeliefert. Tag für Tag feindet er sie an. Er bedrängt sie. Und sie kann nichts tun. Tag für Tag. Vielleicht hat sie Angst, überhaupt ihr Haus zu verlassen. Also, was macht diese Frau? Sie macht sich auf und sie kommt zu diesem Richter über ihre Stadt, in der Hoffnung, dass er ihr hilft. Und sie spricht zu ihm, sie fleht zu ihm, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Schaffe mir Recht. Ich kann mir nicht Recht verschaffen. Du kannst es, du bist Richter. Schaffe du mir Recht. Ich werde zu Unrecht angegriffen von meinem Widersacher. Schaffe mir Recht. Also sprich ein Wort als Richter, dass mein Widersacher von mir ablässt und mir nicht länger Unrecht tut, dass er aufhört, mich in ungerechter Weise zu bedrängen. Und so kam sie zum Richter mit ihrer Bitte. Und hier heißt es, sie kam. Das meint nicht, sie kam einmal, sondern sie kam immer wieder. Aber wie reagiert jetzt dieser gottlose, gleichgültige Richter, der Gott nicht fürchtet, noch Menschen scheut? Es heißt hier Vers 4, und eine Zeit lang wollte er nicht. Eine Zeit lang. Die Frau kam immer wieder. Sie bat ihn immer wieder. Sie hat nicht aufgegeben. Sie hat nicht abgelassen. Sie ist nicht müde geworden. Sie kam immer wieder und sprach immer wieder, schaffe mir Recht. Doch eine Zeit lang wollte er nicht helfen. Ein Richter, der nicht glaubt, dass Gott ihn richten wird, scherzt sich auch nicht darum, anderen Recht zu verschaffen. Und welch ein himmelschreiendes Unrecht ist das. Der König Josaphat, der Richter einsetzte im Land, von dem lesen wir in 2. Chronik, Kapitel 19, folgendes, ab Vers 5. Und er setzte Richter im Land ein, in allen befestigten Städten Judas, Stadt für Stadt. Und er sagte zu den Richtern, seht zu, was ihr tut. Denn nicht im Auftrag von Menschen richtet ihr, sondern im Auftrag des Herrn. Und er ist mit euch, wenn ihr Recht sprecht. So sei denn der Schrecken des Herrn über euch. Habt Acht, wie ihr handelt. Denn bei dem Herrn, unserem Gott, ist kein Unrecht, kein Ansehen der Person, kein Annehmen von Geschenken. Gott ist ein gerechter Richter und er fordert von den Richtern im Land, dass sie gerecht richten. Nehmt euch in Acht. Ihr müsst wissen, dass der Herr, der Schutzherr der Hilflosen ist und besonders der Witwen, besonders derer, die keinen Ehemann haben, um sich selbst zu verteidigen. Sie stehen unter seinem besonderen Schutz. 5. Mose, Kapitel 27, Vers 19. Verflucht sei, wer das Recht der Witwe beugt. Verflucht sei, wer so etwas tut. Jesaja Kapitel 1, ab Vers 16. Wascht euch, reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus den Augen. Hört auf, Böses zu tun. Lernt Gutes tun. Fragt nach dem Recht. Weist den Unterdrücker zurecht. Schafft Recht der Weise. Führt den Rechtsstreit der Witwe. Das hätte dieser Mann tun sollen. Aber er fürchtet Gott nicht und er scheut keine Menschen. Dieser ungerechte Richter, was für ein Fluch, was für ein Elend für eine Stadt und für ein Land, wenn solche Menschen regieren und Recht sprechen. Denn alles, was von ihnen kommt, ist Unrecht und Bedrückung. Er will ihr nicht helfen. Eine Zeit lang. Er will ihr nicht helfen. Er hat kein Interesse daran. Diese Witwe hat ihn ja auch nicht zu bieten. Also wenn sie wenigstens irgendetwas, ein Bestechungsgeschenk hätte oder sowas. Aber nein, wer ist die schon? Dieser Mann erkennt keine Gerechtigkeit, kein Mitgefühl und kein Erbarmen. Und dies tut er als Richter. Und achte darauf, er tut das nicht aus Unwissenheit. Er tut das im vollen Bewusstsein seiner Bösartigkeit. Ist dir das aufgefallen? Vers 4. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst. Und jetzt hör mal, so lautet sein Urteil über sich selbst. Wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue. Er weiß, wie bösartig er ist. Er verbleibt dennoch in seinem Amt und tut weiter Unrecht und unterdrückt Menschen durch seine Korruption, seine Ungerechtigkeit. Und eine Zeit lang wollte er nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und vor keinem Menschen mich scheue, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht am Ende kommt und handgreiflich wird. Nein, was er jetzt tut, tut er nicht etwa, weil er Gott fürchtet. Er sagt selbst von sich, er fürchtet Gott nicht. Was er jetzt tut, tut er nicht etwa, weil er Menschen scheut, weil er denkt, dass er irgendwie sein Ansehen retten müsste. Nein, ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt es sich ganz ungeniert. Auch das interessiert ihn nicht. Aber warum greift er ein? Es geht diesem Mann einzig und allein um sein persönliches Wohlbefinden. Er handelt aus reinem Eigeninteresse. Das ist das Einzige, was ihn motiviert. Eigeninteresse. Er wollte ihr erst nicht helfen. Nun aber will er. Warum? Eigeninteresse. Purer Egoismus. Mehr nicht. Diese Frau, die macht mir Mühe. Sie stört mich. Sie geht mir auf die Nerven. Ich kann sie nicht mehr sehen. Sie belästigt mich ständig mit ihren Flehen. Ich kann nicht einen Tag haben, wo sie nicht aufkreuzt. Ich ertrage es nicht mehr. Ich kann sie nicht mehr hören. Außerdem befürchtet er, dass sie am Ende so sauer werden könnte, dass sie handgreiflich werden könnte. Wörtlich steht hier eigentlich, dass sie mir unters Auge schlagen könnte, also mir ein blaues Auge verpassen könnte. Nun sicher hat er jetzt kräftemäßig von dieser Frau wahrscheinlich nicht so viel zu befürchten. Aber das Ganze ist ihm so lästig, er will diesen Stress nicht mehr. Er will nicht, dass diese Frau ihn am Ende ins Gesicht fährt. Also wägt er ab und er merkt, der Aufwand, dieser Frau kurz zu helfen, ist geringer, als sich beständig um diese hartnäckige Frau kümmern zu müssen, um sie abzuwimmeln. Also sagt er, was soll's? Um meinetwillen, denn sie macht mir Mühe, sagt sich jetzt dieser gottlose, egoistische Kerl, der völlig fehl am Platz ist in seinem Amt, ich will ihr doch Recht verschaffen. Also greift er ein, er verschafft ihr Recht. Er wird gegen ihren Widersacher vorgegangen sein, dass sie nicht länger bedrängt wird. Und nun, was ist die Lektion aus dieser Geschichte? Zunächst sagt Christus, Vers 6, der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Also noch einmal, dieser Mann war ein ungerechter Richter. Es ging ihm niemals ums Recht. Ungerechtigkeit störte ihn überhaupt nicht. Aber warum hat er jetzt durchgegriffen? Warum verschafft er dieser Witwe Recht? Weil diese Frau nicht abgelassen hat, ihn darum zu bitten. Sie war so unermüdlich, sie hat ohne aufzugeben weitergefleht. So sehr, dass selbst dieser gottlose, ungerechte Richter mürbe gemacht wurde und nachgeben musste. Steht der Tropfen, hüllt den Stein. Selbst ein ungerechter Richter lässt sich am Ende erweichen, wenn man mit Beharrlichkeit bittet und nicht ablässt, bis man sein Recht erhält. Sie blieb hartnäckig, bis sie erhört wurde. Denkt daran, was die Lektion ist von dem, was Christus uns hier sagt. Vers 1. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollten. Genau das sehen wir bei dieser Frau. Christus wendet nun dieses Gleichnis auf seine Jünger, auf uns Christen an. Der Punkt ist, wenn also ein gottloser, ungerechter Richter sich schon erweichen lässt, einen Menschen zu erhören, der Unrecht leidet, obwohl er diesem eigentlich gar nicht helfen will, wie viel mehr ja, wie viele unendlich mehr wird der gerechte Richter über Himmel und Erde, der in Wahrheit um uns besorgt ist und willig ist, uns zu helfen, uns Recht verschaffen, wenn wir ihn darum bitten. Vers 7. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Achte auf das Aber. Gott aber. Gott ist nicht solch ein ungerechter Richter. Er aber, er ist der vollkommen gerechte, gute Gott. Wie viel mehr wird er in Wahrheit Recht verschaffen, wenn schon ein gottloser, ungerechter Richter Menschen, denen er nicht helfen will, am Ende hilft, wenn sie beständig flehen? Wie viel mehr wird der Richter dieser Welt das Flehen seiner Auserwählten hören und ihn Recht verschaffen? Dieser ist der gerechte Gott, der kein Unrecht ungestraft lässt. Er ist der Schutzherr der Hilflosen und der Ehemann der Witwen. Und es geht Gott nicht um irgendwen. Achte darauf, es geht um das Recht seiner Auserwählten. Ein Ehrentitel für die Sein. Und kein Christ sollte sich jemals schämen, diesen Ehrentitel zu benutzen. Wie kommt es, dass man ihn so wenig hört? Wie kommt es, dass es eine Zurückhaltung gibt bei dieser Bezeichnung, wenn der Herr selbst sie uns lehrt? Die Gläubigen werden als Auserwählte bezeichnet. Christus nannte sie ständig so. Lasst mich euch ein paar Beispiele vorlesen. Matthäus 24, Vers 22. Und wenn jene Tage nicht verkürzt werden, so würde kein Fleisch gerettet werden, aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Vers 24, denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Vers 31, und er wird seine Engel aussenden mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln von den vier Winden her, von dem einen Ende der Himmel bis zu ihrem anderen Ende. Wie nennt Christus seine Jünger, die Gläubigen? Er nennt sie Auserwählte. Und das tat nicht nur Christus, das tat auch der Apostel Paulus. Er sagt in Titus Kapitel 1, Paulus, Knecht Gottes, der Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes. 2. Timotheus 2, Vers 10, deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, damit auch sie die Rettung, die in Christus Jesus ist, mit ewiger Herrlichkeit erlangen. Er kann sogar einzelne Christen als Auserwählte bezeichnen. Römer 16, Vers 13. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn. Er kann den Thessalonichern sagen, in 1. Thessalonicher 1, Vers 4. Und wir kennen von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. 2. Thessalonicher 2, Vers 13. Wir aber müssen Gott alle Zeit für euch danken, vom Herrn, geliebte Brüder, dass Gott euch von Anfang an erwählt hat. Zur Rettung, in Heiligung des Geistes und im Glauben an die Wahrheit. Ja, aber nicht nur der Apostel Paulus, auch der Apostel Petrus. Er beginnt seinen ersten Brief so, 1. Petrus Kapitel 1, Vers 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien, die auserwählt sind. Wörtlich steht da einfach an die Auserwählten. Oder der Apostel Johannes. 2. Johannes 1, Vers 1. Der Älteste der auserwählten Herren. So schreibt er sie an. Oder 2. Johannes 1, Vers 13. Es grüßen dich die Kinder deiner auserwählten Schwester. Einer nach dem anderen. Unser Herr Jesus Christus und seine Apostel. Wie sprechen sie über die Gläubigen des Herrn, über sein Volk? Sie nennen sie Auserwählte. Sollten wir nicht lernen, biblisch zu sprechen? Sollten wir uns schämen für Bezeichnungen, die Ehrentitel sind in der Heiligen Schrift und sie meiden? Im Gegenteil, wir sollten uns dieser herrlichen Bezeichnungen erfreuen. Denn, dass er uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, wie es heißt in Epheser Kapitel 1, das sollte uns zur Freude bringen, denn dies ist Gottes Zusage an uns, dass wir zu ihm gehören und dass er für unser Recht sorgen wird. Denn er ist für uns, denn wir gehören ihm. Wir sind sein auserwähltes Volk, wie es heißt in 1. Petrus Kapitel 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum. Und weil wir ihm gehören, weil er uns auserwählt hat, können wir sagen mit Paulus in Römer 8, Vers 33, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Gott rechtfertigt seine Auserwählten. Er wird ihnen Recht verschaffen in alle Ewigkeit. Außerdem heißt es doch, dass Gott denen Recht verschafft, die nichts sind, wie diese Witwe hier. Schreibt Paulus nicht in 1. Korinther Kapitel 1, dass Gott das Törichte, das Schwache, das Unedle, das, was nichts ist, erwählt hat, wie diese Witwe, um ihr Recht zu verschaffen? Heißt es nicht in Jakobus 2, Vers 5, hört meine geliebten Brüder, hat Gott nicht die vor der Welt Armen auserwählt, reich im Glauben und Erben des Reiches zu sein? Also, Gott hat seine Auserwählten. Und er wird für ihr Recht sorgen. Gerade weil wir sein sind, gerade weil er uns erwählt hat, wird er das Recht seiner Auserwählten ausführen. Denn gerade weil wir seine Auserwählten sind, haben wir auch so viel Widerstand und so viele Widersacher und werden angefeindet und erfahren Leid, eben weil wir zu ihm gehören und nicht zu der Welt. Jesus sagt doch in Johannes 15, Vers 16, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und dann Vers 19, wenn ihr von der Welt wäret, würde die Welt das ihre lieben. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Also die Erwählten des Herrn, die haben Widersacher, denn sie gehören nicht zu dieser Welt. Darum erfahren sie Bedrängnis, denn die Menschen hassen sie, denn sie sind Fremdkörper, sie sind Außenseiter, denn sie gehören nicht zu dieser Welt. Gott hat sie aus der Welt erwählt und darum leiden sie in der Welt Unrecht, wie diese Witwe. Und weil alle wahren Christen in dieser Welt Bedrängnis haben und Ungerechtigkeit erfahren, tun sie alle was, was kennzeichnet einen jeden Auserwählten des Herrn, einen jeden wahren Christen aus. Was? Sie sind zu erkennen an ihrem Gebet um Gerechtigkeit. Sie sind zu erkennen an ihrem Flehen, wie diese Witwe. Aber nicht ein Flehen zu einem ungerechten irdischen Richter, sondern ein Flehen zu dem vollkommenen Richter über Himmel und Erde. Man findet die Auserwählten Gottes im Gebet. Vers 7. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Also die Auserwählten, die Unrecht erfahren in dieser Welt, schreien. Sie flüstern nicht bloß, sie schreien, weil ihre Not groß ist. Und sie flehen nicht manchmal, sie schreien Tag und Nacht, dass Gott ihnen Recht verschaffen möge. Und das ist der entscheidende Punkt. Frag einmal einen angeblichen Christen. Frag ihn mal, schreist du, rufst du Tag und Nacht zum Herrn, dass der Herr dir Recht verschafft? Und er wird dir sagen, wieso? Was für ein Recht? Ich führe gar keinen Rechtsstreit. Außerdem geht's mir prima. Ich habe gar keine Not. Ich erfahre auch keine Ungerechtigkeit. Ist alles in Ordnung. Und dann hüllt man das Ganze vielleicht noch in so eine fromme Floskel, indem man sagt, wir haben sowieso nichts zu beklagen. Welches Unrecht denn? Es geht doch anderen ganz viel schlechter und so weiter. Ja, sicher. Aber ein Auserwählter Gottes sieht die Ungerechtigkeit in dieser Welt und er leidet darunter. Und darum schreit er Tag und Nacht. Wie Noah, der Prediger der Gerechtigkeit. Alle dachten, es ist alles in Ordnung. Und er ist der Einzige, der klar sieht, dass das Gericht Gottes kommt. Der Prediger der Gerechtigkeit. Er wusste, dass Gott Recht verschaffen wird. Oder Lot. Alle lebten so vor sich hin. Wie ging es Lot in der Stadt Sodom? Petrus beschreibt es uns in 2. Petrus Kapitel 2. Ich lese mal ab Vers 7. und wenn er den gerechten Lot rettete. Jetzt hör mal, wie ging es dem gerechten Lot in Sodom? Der von dem ausschweifenden Wandel der Ruchlosen gequält wurde. Denn der unter ihnen wohnende Gerechte, Lot, quälte durch das, was er sah und hörte, Tag für Tag seine gerechte Seele mit ihren gesetzlosen Werken. Und so wurde deutlich, der Herr weiß, die Gottesfürchtigen aus der Versuchung zu retten, die Ungerechten aber aufzubewahren für den Tag des Gerichts, wenn sie bestraft werden. Wie ging es Lot bei Sodom und Gomorra? Es heißt, seine gerechte Seele wurde gequält, Tag für Tag, weil er sehen und hören musste, was die Gottlosen tun. Auserwählte Gottes sind Fremdkörper in dieser Welt. Sie gehören nicht zu dieser Welt und sie leiden unter diesen ungerechten Richtern, unter den Gottlosen, unter all ihren Werken. Sie hören und sehen, was sie tun und sie klagen es Gott und rufen, bring endlich dein Recht. Sie erkennen auch im Glauben, geistlich gesprochen, denn wir können ihn nicht sehen. Sie erkennen auch den großen Widersacher, der hinter all dem steht, den Satan, den Vater der Lüge, der Unrecht übt Tag für Tag und ein Menschenmörder und Lügner war von Anfang an, der die Menschen verführt und, wie Johannes es sagt, die ganze Welt liegt im Bösen. Auserwählte Gottes erkennen die Ungerechtigkeit und sie leiden darunter. Und ihre Not und ihre Verzweiflung ist so groß, dass sie schreien Tag und Nacht, wie die Witwe nicht aufhörte, den ungerechten Richter zu bestürmen. Gott ist der gerechte Richter, der uns Recht verschaffen wird. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien, und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Also, sollte Gott sein wie ein ungerechter Richter, der erstmal nicht helfen will? Für eine Zeit lang wollte er nicht helfen. Ist es jemals so bei unserem Gott, dass er für eine gewisse Zeit lang nicht helfen will und darum das Ganze irgendwie künstlich hinauszögert? Nein, es geht um das Recht seiner Auserwählten. Er wird ihnen Recht geben gegenüber ihren Widersacher, den Satan und all seinem Herr und all den gottlosen Menschen. Und Gott zieht es nicht lange hin. Das heißt nicht, dass es nicht lange dauern wird. Es meint aber, dass er niemals aus Unwilligkeit etwas in die Länge zieht. Er verzögert es nicht. Er hat einen Tag festgesetzt, an dem er diesen Erdkreis richten wird. Und er verzögert sich nicht. Vers 8. Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Solange wir auch warten, es ist niemals ein Verzug. Gott wird es ohne Verzug ausführen. Nein, das heißt nicht, dass er sofort kommt. Aber Gott trödelt nicht, Gott verzieht es nicht. Gott hat einen Tag festgesetzt und er zögert nicht, diesen Tag kommen zu lassen. Als Gericht über alle Gottlosigkeit und zur Rettung all seiner Erwählten. Er wird es ausführen. Das heißt, er wird alle Widersacher seiner Auserwählten bekämpfen. Und er wird uns retten aus aller Ungerechtigkeit. Er wird uns befreien aus der Hand aller unserer Unterdrücker und er wird alle unsere Feinde zunichte machen. Ist das nicht das Flehen der Märtyrer, der Enthaupteten, von denen wir lesen in Offenbarung Kapitel 6, Vers 10? Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Wann kommt dein Gericht? Bring es. Nein, die Heilige Schrift lehrt uns, rächt euch nicht. Rächt euch nicht. Aber nicht, weil die Rache nicht kommen wird. Rächt euch nicht, denn mein ist die Rache, spricht der Herr. Niemand von uns muss sich jemals rächen, wegen irgendeiner Sache. Gott ist der gerechte Richter und er wird seine Rache vollziehen. Und darum rufen die Märtyrer, Tag und Nacht vor dem Thron des Herrn, bei seinem Altar. Wann wirst du richten und rächen? In Offenbarung, Kapitel 18, da geht es um den Untergang von Babylon, dieser gottlosen Stadt, die so viele Christen bedrängt und verfolgt und verführt hat. Und jetzt hört einmal, was dort geschrieben steht in Offenbarung, Kapitel 18, ab Vers 19. Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen weinend und trauernd und sprachen: Wehe, wehe, die große Stadt, in der alle die Schiffe auf den Meeren hatten, reich wurden von ihrer Kostbarkeit, denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. Und jetzt hör mal: Sei fröhlich über sie, du Himmel, und ihr Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat für euch das Urteil an ihr vollzogen. Hast du das gehört? Wenn Gott Babylon in Schutt und Asche legt, wenn er sie verwüstet und alle Gottlosen untergehen lässt, wenn er sie überschüttet mit Plagen und in einer Stunde ihr Verderben gekommen ist, für wen hat Gott das getan? Für wen? Wem hat er das Recht gebracht? Wem hat er Befreiung gebracht? Wem hat er Erlösung gebracht von dem Bösen? Oh, er tat es für die Heiligen, für die Apostel, für die Propheten. Der ganze Himmel soll sich freuen und fröhlich sein. Gott hat es für uns getan. Er bringt uns das Recht, seinen Erwählten. Verstehst du? Gott wird seinen Erwählten für alle Ewigkeit Recht verschaffen. Er wird alles Unrecht rächen. Er wird es strafen und alle unsere Widersacher zunichte machen. Gott hat sein auserwähltes Volk im Himmel und auf Erden. Und sie werden Recht empfangen. Nun, nehmen wir mal an, du merkst vielleicht nicht, dass du leidest. Dann will ich dir sagen, dass du immer noch Unrecht tust, dass du nicht Tag und Nacht zu dem Herrn schreist. Denn gibt es nicht Millionen von Christen, die unterdrückt werden und schikaniert werden und gepeinigt werden und inhaftiert sind und gequält werden und getötet werden, die wie Vieh eingepfercht sind in irgendwelchen Gefängnissen und Arbeitslagern? Meinst du nicht, sie flehen Tag und Nacht, dass Gott ihnen Recht verschafft? Und wer bist du, dass du kein Mitleid mit ihnen hast? Denn es heißt in der Schrift, dass wir mitleiden sollen mit den Gefangenen als Mitgefangene. Sollte nicht allein deshalb Tag für Tag Fürbitte aufsteigen zu dem Herrn: Verschaffe uns Recht. Es heißt in 2. Thessalonicher Kapitel 1 ab Vers 3: Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt, sodass wir selbst uns eurer rühmen in den Gemeinden Gottes wegen eures Ausharrens und Glaubens in allen euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr duldet. Also die Thessalonicher werden verfolgt, sie müssen leiden, sie erleben Ungerechtigkeit. Paulus sagt, all diese Bedrängnisse sind ein Anzeichen des gerechten Gerichts Gottes, dass ihr des Reiches Gottes gewürdigt werdet, um dessen Willen ihr auch leidet. Und jetzt hör mal: So gewiss es bei Gott gerecht ist, denen, die euch bedrängen, mit Bedrängnis zu vergelten. Und euch, den Bedrängten, mit Ruhe zusammen mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht in flammenden Feuer. Dabei übt er Vergeltung. Er übt Vergeltung an denen, die Gott nicht kennen. Und an denen, die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorchten. Sie werden Strafe leiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Stärke, wenn er kommt, um an jenem Tag in seinen Heiligen verherrlicht und in all denen bewundert zu werden, die geglaubt haben. Denn unser Zeugnis an euch ist geglaubt worden. Was wird Gott tun? An dem Tag, wo Christus wiederkommt, wird er denen Bedrängnis geben, die uns bedrängt haben. Das ist sein Versprechen. Verstehst du, er wird uns das Recht bringen. Auserwählte sind solche, die das Unrecht erkennen, die die Bösartigkeit dieser Welt erkennen, darunter leiden und darum flehen, dass der Herr ihr Recht bringt. Aber nun stellt sich folgende Frage. Christus stellt sie, Vers 8. Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. Doch wird wohl der Sohn des Menschen, damit meint Christus sich selbst, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde? Der Menschensohn, Christus, der Herr und Erlöser, der Rettung bringt, der Richter aller Lebenden und Toten. Wenn er kommt, diese gottlosen Weltreiche ein für alle Mal zu zermalmen, dass nichts mehr von ihnen übrig bleibt. Wenn er kommt zum Gericht, wird er wohl Glauben finden auf Erden? Wird er, wenn er kommt, Menschen finden, die das glauben, dass er kommt? Dass er befreit aus aller Not? Dass er kommt, um gerecht zu richten? Ihr Lieben, einen gebetslosen Erwählten gibt es nicht. Ein Auserwählter wird sich sehnen nach seiner Ankunft und wird im Glauben darauf schauen und wird im Glauben es erwarten. Auserwählte glauben, dass er eingreift und dass er Recht verschafft. Findet er solche Menschen wieder, wenn er kommt, die Tag und Nacht so zu ihm flehen, weil sie glauben? Wird er diesen Glauben finden, wenn er kommt? Ihr Lieben, diese Frage wird hier weder mit Ja noch mit Nein beantwortet. Sie wird bewusst offen gelassen, denn du musst dir diese Frage stellen. Ob du diesen Glauben hast, wenn er erscheint. Wird er diesen Glauben seiner Auserwählten finden? Der Glaube, dass der Herr der gerechte Richter ist. Der Glaube, dass er kommt. Der Glaube, dass er uns Recht verschaffen wird, um alle seine Feinde ein für alle Mal zu besiegen. Sehnst du dich danach, dass das Unrecht in dieser gottlosen Welt endlich besiegt wird? Wer wird noch Mitleid haben mit den Gefangenen? Wer wird noch mitfühlen? Wer wird selbst leiden und wessen Seele wird gequält sein von all dem Unrecht, das geschieht? Wer wird schreien Tag und Nacht, dass der Herr kommt? Oder sitzt man eigentlich da, gleichgültig, ohne Gebet, weil man ohne Glauben ist, weil man meint, alles ist einfach in Ordnung? Dann lass mich dir sagen, dass du kein Auserwählter bist. Oder lass mich es so sagen, ich hoffe, dass du ein Auserwählter bist und dich heute darum bekehrst. Wenn du dein Leben so lebst, dass du kein Gebetsleben hast, dass du die Not nicht erkennst, dass da kein Flehen ist, kein Sehnen nach seiner Wiederkunft, um endlich Gerechtigkeit in vollkommener Weise aufzurichten, dann musst du dich bekehren, weil du immer noch Teil dieser Welt bist. Dann bedenke doch Lots Frau und verstehe, dass du liebäugelst mit dieser Welt und nicht zu der kommenden Welt gehörst. Kehre heute um, tue Buße. Ihr Lieben, das, was Sie hier hören, ist eine Ermutigung für alle, die leiden, für alle, die erkennen, dass Unrecht geschieht. Wir dürfen nicht verzweifeln, wir dürfen nicht mutlos aufgeben, wir dürfen den Mut bewahren, wir dürfen alle Zeit weiter flehen im Glauben. Komme bald, Herr Jesus. Und er wird es tun. Er sagt ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten und nicht ermatten sollen. Er gibt dir das Versprechen, dass er unser Recht ausführen wird. Hier ist die Verheißung, Herr, greifst du sie im Glauben, dass du im Glauben betest, Herr, komme, und du weißt, dass er es tut. Aber gleichzeitig, ihr Lieben, wenn ich all das jetzt gesagt habe, dann lasst uns das, was wir gehört haben, nicht einfach als Selbstgerechte hören, sondern verstehen, dass wir es eigentlich verdienen, mit dieser ungerechten Welt, mit diesem ungerechten Richter, von dem wir gehört haben, mit diesen allen Ungerechten in alle Ewigkeit unterzugehen. Darum lasst uns jetzt am Ende daran denken, was es überhaupt gebraucht hat, dass er, der uns auserwählt hat, auch hineinnimmt in sein ewiges Königreich, wo vollkommene Gerechtigkeit herrscht, während wir doch Sünder sind und ungerecht sind und nicht verdienen, dieses Königreich einzugehen. Was schreibt Paulus in Römer 8, ab Vers 31? Wenn Gott für uns ist, wer ist gegen uns? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschonte, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist es, der da noch verdamme? Christus Jesus ist gestorben, ja noch mehr. Er ist auferweckt worden, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Und hier ist das Evangelium. Die Hoffnung für ungerechte Menschen, dass der gerechte Richter uns nicht gerechterweise in alle Ewigkeit verdammt, sondern uns erlöst, weil der gerechte Richter Jesus Christus Mensch wurde, um ein vollkommen gerechtes Leben zu leben. Und dann all das, was wir gerechterweise hätten erdulden müssen an Strafe, auf sich selbst zu nehmen. Und dann ungerechte Menschen wie dich und mich zu erlösen und zu vergeben. Und zu rechtfertigen, auf das, wenn er kommt, er uns Recht verschafft, dass wir Gerechtfertigte sind in seinem Königreich für immer und wir nicht untergehen. Gepriesen sei unser Erlöser, unser Herr Jesus Christus, der herrlich hoch erhabene Richter der Lebenden und der Toten. Gepriesen sei seine Liebe, dass er uns geliebt hat und sein Leben hingegeben hat für uns, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns zu Gott führe. Gepriesen sei sein Name. Amen.